Ja, ich habe heute als Einstieg ein kleines Quiz mitgebracht. Und es funktioniert so: Ich zeige das Bild von einem Vater und ihr müsst mir dann sagen, wer ist der Sohn oder die Tochter. Es ist jeweils ein Prominenter, also der Sohn, die Tochter ist der Prominente. Ich zeige den Vater und ihr müsst sagen, wer ist der prominente Sohn oder Tochter. Ja? Leider habe ich nicht gewusst, dass die Kinder dabei sind, sonst hätte ich vielleicht für die auch ein paar eingebaut, aber ich denke, die Erwachsenen werden vielleicht den einen oder anderen raten. So, kennt jemand diese Person? Wow, super. Ja, das ist Joe Jackson, der Vater von Michael Jackson. Der sah ihm dann im Laufe der Zeit nicht mehr so ähnlich. Nächste Person. Schwerer. Wow. Das ist John Voight, ein Hollywood-Star. Alle Achtung, da war ich also wirklich gespannt. Da war ich wirklich gespannt, ob ihr das wisst. Wer hat's gewusst? Super. Angelina Jolie. Gut, es geht weiter. Ein Österreicher, und die Deutschen legen sehr viel Wert drauf, dass es ein Österreicher war. Ja, das ist Alois Hitler tatsächlich, der Vater von Adolf Hitler. Upsa. Ja, der Nächste. Upsa. Gut. Der Nächste für die Fußballexperten.
Thomas Müller.
Nicht ganz. Nein. Der Vater hat mal für Wattenscheid gespielt und für Nürnberg viele Tore geschossen. Suleiman Sané. Der Vater, genau, von Leroy Sané rechts. Der hat also sehr gute Gene, der Leroy Sané. Der Vater war ein Bundesliga-Stürmer und die Mutter war deutsche Meisterin in rhythmischer Sportgymnastik. Also der ganz gute Gene, glaube ich. Kennt jemand diesen Sohn oder Tochter? Idee? Ja, sehr gut. Das ist Hans oder Horst Kastner, der Vater von Angela Merkel. Sehr gut, ihr seid richtig gut. So, und jetzt kommt die Person, um die es heute in der Predigt geht. Also es ist ein schwieriges Bild, wenn man das nicht kennt, gebe ich zu. Aber das ist ein gewisser Josef von Nazareth. Kennt ihr den Prominenten? Ja, also der Vater Jesu. Um den soll es heute gehen, um Josef von Nazareth. Ich finde es ganz interessant, wenn man sich mal so vergegenwärtigt und die Frage stellt bei verschiedenen Prominenten, wie waren die Umstände, in denen die groß geworden sind? Was für eine Rolle mag der Vater da gespielt haben oder vielleicht auch nicht? Und die Frage habe ich mir bei Jesus auch gestellt. Wer war dieser Josef? Jesus hat natürlich einen himmlischen Vater, aber er hatte ja auch einen Vater, eine Familie hier auf der Erde. Vielleicht können wir mal zusammentragen. Josef von Nazareth, was wissen wir denn von ihm? Zunächst mal vielleicht, was war sein Beruf? Ja? Ja? Schreiner, Zimmermann, Bauhandwerker, also die haben ganze Häuser auch gebaut damals. Dann, wo hat er denn gewohnt? Ich habe es eben schon gesagt. In Nazareth, in Galiläa. Eigentlich stammte die Familie aber woanders her. Woher? Bethlehem, genau. Denn sie waren Nachfahren von dem großen König David aus dem Alten Testament. Aber deswegen war die Familie jetzt nicht besonders adelig oder reich. Im Gegenteil, wir lesen ein ganz interessantes Detail. Wir lesen, als Maria und Josef in den Tempel gegangen sind, da haben sie ein Opfer gebracht und das war tatsächlich das Opfer, das die Armen zu bringen hatten. Also das waren einfache Umstände, in denen sie gelebt haben, dort in Nazareth und wo Josef gearbeitet hat. Und es war ein sehr einfaches, normales Leben, bis dann natürlich Außergewöhnliches passiert ist. Josef war mit Maria verheiratet, noch nicht verheiratet, erst verlobt am Anfang. Und als sie verlobt waren, plötzlich stellt Josef fest, dass Maria schwanger ist und er wusste, ich bin nicht der Vater. Also die Frage natürlich, ist da irgendein anderer Mann im Spiel? Und dann erscheint ihm Gott im Traum durch einen Engel und sagt ihm: Nein, Josef, fürchte dich nicht. Da ist kein anderer Mann im Spiel, sondern dieses Kind hat Gott entstehen lassen in Maria, weil es ein ganz besonderes Kind ist. Es soll der Retter dieser Welt werden. Und du sollst ihm deswegen, weil er der Retter ist, den Namen Jesus geben. Was bedeutet, dass Gott rettet? Und hab keine Angst, nimm Maria zu dir und heirate sie und gib dem Kind den Namen Jesus. Und das hat Josef gemacht. Er hat Maria geheiratet. Er hat, als das Kind geboren ist, ihm den Namen Jesus gegeben. Und ihr alle wisst, wie die Umstände waren von der Geburt. Das ist nämlich die Weihnachtsgeschichte. Die ist ja allgemein bekannt. Volkszählung, dann Josef muss mit der hochschwangeren Maria nach Bethlehem ziehen. Das Kind kommt dann mitten in der Nacht irgendwo draußen bei den Tieren zur Welt, wird in eine Futterkrippe gelegt, weil sie keinen Platz hatten. Dann kommen Hirten und sagen, uns sind Engel erschienen und haben uns gesagt, dass das ein ganz besonderes Kind ist, dass er der Retter ist für alle Menschen. Nach einiger Zeit sind dann Maria und Josef in den Tempel gegangen und da sind sie, wie das vorgegeben war, dort vom Gesetz, weil sie fromme Juden waren. Und dann sind ihnen zwei Leute begegnet, Hanna und Simeon, zwei fromme Juden. Und die haben auch in dem Kind erkannt und haben gesagt, das ist der Retter, den Gott schicken wird. Und danach sind noch mal Leute gekommen, Sterndeuter aus dem Osten, die auch das Kind angebetet haben und kostbare Geschenke mitgebracht haben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und auch sie haben zu verstehen gegeben, wir verstehen, dass das ein ganz besonderes Kind ist. All das hat Josef miterlebt. Und als die Sterndeuter dann weg waren, dann hat er wieder einen Traum, wo Gott ihm durch einen Engel erscheint und ihm etwas sagt. Er warnt ihn nämlich. Er sagt, pass auf, nimm Maria und das Jesuskind und geh nach Ägypten, bringe das Kind in Sicherheit, denn der König Herodes, der will dieses Kind umbringen lassen. Er hat Angst, dass ein anderer König werden will. Und Josef steht auf und nimmt Maria und das Jesuskind und geht, mitten in der Nacht bricht er auf und geht nach Ägypten. Er tut das, was Gott sagt. Als Herodes dann gestorben ist, hat Josef dann nochmal einen Traum dort in Ägypten. Herodes war inzwischen gestorben. Josef träumt nochmal und dann sagt Gott ihm, jetzt nimm Maria und das Kind und du kannst wieder zurück nach Galiläa, ins Heilige Land gehen. Und er lässt sich dann wieder dort in Nazareth nieder und arbeitet als Bauhandwerker, wie er das bisher immer gemacht hat. Es gibt dann noch eine einzige Geschichte, wo Josef nochmal auftaucht. Wer weiß, was das für eine Geschichte noch ist? Was wissen wir noch von Jesus und seiner Familie, bevor er erwachsen war? Ja, genau, der 12-jährige Jesus im Tempel. Als Jesus 12 Jahre alt ist, darf er mit auf die jährliche Wallfahrt, die Maria und Josef gemacht haben und die Familie gemacht hat. Er durfte mit. Er geht mit nach Jerusalem zum Passafest. Und dann plötzlich haben sie, als es an die Rückreise ging, haben sie Jesus gesucht und er war verschwunden. Und als sie ihn dann gefunden haben, war er im Tempel und hat gesagt, ja, warum habt ihr mich gesucht? Ich muss doch dort sein, wo mein Vater ist. Und damit hat er ja nicht Josef gemeint, sondern seinen Vater im Himmel. Ich muss im Tempel sein, dort, wo mein Vater ist. Und die Eltern haben ja etwas verwundert, wie uns das geschildert wird im Neuen Testament, etwas verwundert gewirkt und sagen so, sie haben gar nicht so ganz verstanden, was will er denn jetzt wirklich? Auf jeden Fall ist Jesus dann mit Josef und mit Maria zurück nach Nazareth und ist dort groß geworden. Und ab dem Zeitpunkt erfahren wir nichts mehr über Josef. Also wir wissen, dass Jesus auch das Handwerk eines Zimmermanns gelernt hat. Und wie das damals üblich war, wird er das sehr wahrscheinlich bei seinem Vater gelernt haben. Also wir können davon ausgehen, dass Josef und Jesus viele Stunden miteinander verbracht haben und miteinander gearbeitet haben und viel Zeit hatten miteinander. Man hat dann vermutet, dass Josef wahrscheinlich nicht so lange gelebt hat, sondern als Jesus dann mit 30 Jahren erwachsen war und angefangen hat zu predigen und Menschen zu heilen, kommt Josef nirgends mehr vor. Maria und Geschwister von Jesus kommen noch vor im Neuen Testament, von Josef hören wir nichts mehr. Wenn man das alles mal so überblickt, das ist eigentlich schon alles, was wir von diesem Josef wissen. Das ist eigentlich nicht so sehr viel. Wenn man mal so insgesamt schaut, dann ist Josef eigentlich eher eine Randfigur. Man könnte vielleicht sagen, naja, so ein frommer Normalo, der bleibt eigentlich etwas blass. verglichen zu den anderen Personen, verglichen zu Maria. Aber irgendwie, ich habe mich jetzt einige Zeit mit Josef beschäftigt und je länger ich über ihn nachdenke, finde ich, das ist eine richtig coole Socke. Der ist, also wenn man mal so schaut, gerade so in unserer heutigen Zeit, so ein paar Josefs könnten wir echt gebrauchen. Ich habe mir so überlegt, was ist das, was mich so fasziniert an diesem Mann? Und vielleicht ist es das, ich will mal ein paar Folien überspringen. Vielleicht ist es das, wenn man sich mal das Bild anschaut, wie gerade und klar und aufgeräumt und gelassen der da sitzt. Wenn man sich mal überlegt, was der alles mitgemacht hat, diese ganze Story von Anfang an. Ja, die Verlobte schwanger, Hals über Kopf, mit der Hochschwangeren unterwegs, im Stall geboren. Herodes will das Kind umbringen, Nacht- und Nebelaktion nach Ägypten. Wie kommt man da zurecht? Was passiert dort in Ägypten? Ich bin plötzlich in einem fremden Land als Flüchtling. Die ganze Story, was er mitgemacht hat. Und Josef wirkt auf mich immer irgendwie sehr klar und aufgeräumt, wie sich das in diesem Bild auch widerspiegelt. Und ich habe mir so gedacht, das wünsche ich mir für mein Leben. Da geht es ja auch manchmal drunter und drüber im Alltag. So klar meinen Weg zu gehen, die Dinge durchzustehen. Josef, ich glaube, ich könnte einiges von dir lernen. Und ich habe so für mich Lust bekommen zu sagen, wenn wir von dem Bild ausgehen, Josef, also auf dem Bänkchen ist ja noch ein bisschen Platz, rück doch mal so ein bisschen zur Seite, ich setze mich mal zu dir und erzähl mir doch jetzt mal, in der Bibel steht so wenig, wie war das denn, wie hast du das gemacht, wie hast du das durchgestanden und wie konntest du so gelassen da durchkommen? Und vielleicht, ich vermute mal, das ist jetzt Spekulation, ich vermute mal, dass Josef sagen würde, ach, sprich nicht so viel von mir, Gott ist einfach zuverlässig und Gott kann man einfach vertrauen. Auch wenn es mal drunter und drüber geht, auch wenn man mal nicht alles durchblickt, Gott ist einfach zuverlässig, sprich von ihm und nicht von mir. Und ich denke, wenn ihr eins mitnehmt, ist das vielleicht die Botschaft, Gott ist zuverlässig. Und dann habe ich so gedanklich, wenn ich so neben Josef sitzt, gedacht, aber er hat ja schon ein paar Dinge gemacht, von denen ich auch was lernen kann. Wie ist er damit umgegangen, dass er Gott vertraut hat? Wie sah das ganz konkret in seinem Alltag aus? Und ich lade euch jetzt ein, euch noch ganz kurz mit mir auf das Bänkchen zu setzen. Und ich habe so drei Punkte, die ich euch nennen möchte, die ich bei Josef beobachtet habe, wo ich dachte, das wäre eigentlich auch eine gute Anregung für uns. Das erste ist, einfach hörbereit sein. Bei Josef gab es ja wenig Besonderes in seinem Leben. Das einzige Besondere war eigentlich diese Träume, die er hatte. Dass Gott sehr klar an bestimmten Weggabelungen in seinem Leben, das hat er sicherlich nicht immer so Gottes Reden gehört, aber an ganz bestimmten Weggabelungen in seinem Leben ist Gott ihm sehr klar begegnet und hat ihm sehr klar gesagt, was zu tun ist. Und man könnte ja, wenn man das auf uns überträgt, sagen, naja, also wenn Gott so klar zu mir reden würde, wenn er einen Engel schickt, der mir im Traum ganz klar sagt, Andreas, mache A, B, C, dann wäre es ja einfach. Aber Gott hat zwar verheißen, uns zu leiten, und er tut das auch, aber ich habe noch keinen Engel im Traum erlebt. Ich bin noch keinem Engel begegnet, zumindest wüsste ich das nicht bewusst, dass das so war. Und das ist wahrscheinlich die Erfahrung von vielen, dass es eher die Ausnahme ist, dass Gott so klar zu einem redet. Er führt uns manchmal anders, ja. Aber das haben wir ja gar nicht in der Hand. Das ist ja Gottes Sache, das ist ja ganz souverän, wie er zu dem Einzelnen, wie er ihn führt. Ob Gott sehr klar redet, ob er einen Traum schenkt, wie auch immer. Das ist nicht etwas, was wir in der Hand haben. Was in unserer Hand liegt, ist, ob wir offen sind und hörbereit. Das ist der Punkt, auf den es ankommt. Und diesen Eindruck, den habe ich bei Josef. Also wenn ihr euch mal das Bild hier anschaut, das ist ja überdeutlich, ne? Wie er am Hören ist. Er ist hörbereit. Das Interessante ist, ich habe ja mal die ganzen Stellen durchgeschaut, in denen Josef vorkommt. Es ist uns tatsächlich kein einziges Wort überliefert, was Josef gesagt hätte. Nicht ein einziges. Das finde ich bemerkenswert. Und ich musste so denken, im Kontrast, wir leben doch heute in einer Welt von endlosem vielem Blabla auf allen Ebenen. Was wir konsumieren, soziale Medien, was da für ein unnötiger Mist drin ist. Was wir so alles so im Laufe eines Tages aufnehmen. Endloses Blabla. Und Hand aufs Herz, auch viele von uns reden doch manchmal zu viel. Ich zum Beispiel habe die schlechte Angewohnheit, dass ich Leute unterbreche, wenn man so im Gespräch ist. Und ich habe überlegt, was ist das eigentlich? Und ich denke, das ist bei mir, ich möchte unbedingt noch meinen Senf dazugeben, weil ich denke, dass das wichtig ist. Und wenn ich mal näher drüber nachdenke, in wie vielen Fällen ist das wirklich unverzichtbar? Es gibt viele Situationen, da würde ich besser den Mund halten. Und ich habe mir gedacht, vielleicht wäre das mal eine gute Übung und es würde uns allen vermutlich gut tun, mal etwas weniger Blabla in unserem Leben. Josef hat hier einen kleinen Mund, hat offene Augen, aufmerksame Augen, er schaut hin und er hat offene Ohren. Er hat hingeschaut, er hat nicht viel geredet. Er war ein frommer Jude, der mit Gott gelebt hat und der wahrnehmen wollte, was Gott tut. Und er hat gehört, was der Engel ihm gesagt hat über dieses Kind. Er hat gehört, was die Hirten über dieses Kind gesagt haben. Er hat gehört, was Simeon über dieses Kind gesagt hat. Er hat beobachtet, wie dieses Kind groß geworden ist, was um dieses Kind herum alles passiert. Er hat es beobachtet, er hat es gesehen, er hat es gehört und er hat in all dem Gott und sein Handeln wahrgenommen. Und ich dachte, vielleicht ist das mal eine gute Übung für diese Adventszeit, mal etwas stiller zu sein, mal etwas weniger Blabla in unserem Leben und stattdessen genauer hinsehen und hinhören. Was geschieht um mich herum? Und wo in dem ist Gott am Werk? Weniger Blabla, hinschauen, was passiert um mich herum und wo ist Gott in all dem? Zweiter Punkt, was mir bei Josef noch eingefallen ist, er ist ja kein Schwätzer, sondern ein Macher. Vielleicht würde er sagen, ja, im Vertrauen auf Gott, wenn Gott dir den Weg weist, dann mach halt. So, mach doch einfach, das ist das Problem. Das ist irgendwie beeindruckend, wenn man bei Josef hinschaut. Wenn Gott ihm etwas zeigt, dann legt er los. Also muss ich mal die Hände anschauen hier, das sind wirklich die Hände eines Zimmermanns. Ja. Wo Gott gesagt hat, pack an, da packt er an. Wo Gott gesagt hat, geh, auch die Füße sind relativ groß, wo Gott gesagt hat, geh, da ist er gegangen. Kein Zögern, kein Zaudern, er setzt es eins zu eins um. Interessant ist in den Bibelstellen von den Träumen, dass Josef fast wortwörtlich das übereinstimmt, was Gott sagt und was Josef macht. Also Gott sagt zu Josef im Traum, steh auf, nimm Maria und das Kind und geh nach Ägypten. Und Josef stand auf, nahm Maria und das Kind und ging nach Ägypten. Wortwörtlich. Und er macht es sofort. Als Gott sagt, steh auf, geht nach Ägypten, da heißt es, er stand auf nach dem Traum mitten in der Nacht. Und er nimmt Maria und sie ziehen los. Und man muss sich mal vorstellen, er setzt das sofort um und das waren ja weitreichende Lebensentscheidungen, Maria zu heiraten. Einfach Hals über Kopf in ein fremdes Land zu gehen, als Flüchtling dort zu leben, das sind, was für Konsequenzen wird das alles haben, das konnte er überhaupt nicht überschauen. Er hat sicherlich auch nicht alles verstanden. Aber er hat Gott vertraut und in seinem ersten Traum sagt Gott ihm, fürchte dich nicht, Maria zu dir zu nehmen. Fürchte dich nicht, dies und jenes zu tun. Und auf dieses fürchte dich nicht hin, tut er einfach das, was Gott ihm gezeigt hat. Und dieses entschiedene Handeln im Vertrauen auf Gott, ich denke, das ist das, was diese Klarheit in sein Leben reinbringt. Ich habe mich auch gefragt, wie ist es in unserem Leben? Gibt es Dinge, die Gott dir gezeigt hat, die Gott zu dir geredet hat? Manchmal wünschen wir uns ja, dass Gott zu einer ganz bestimmten Frage zu uns redet. Also ich kenne das gut von mir, das ist eine ganz konkrete Frage an dem und dem Punkt, wie geht es dort weiter? Und ich hätte einfach gerne Antwort darauf. Und ich bitte Gott, kannst du mir nicht zeigen Und häufig ist es so, dass Gott da erstmal sehr viel Zeit hat und beharrlich schweigt und mir zu dieser Frage in dem Moment keine Antwort gibt. Kennen viele wahrscheinlich auch aus ihrem Leben. Und ich denke, was wir lernen müssen, ist, ob, wann, wie Gott zu einer bestimmten Frage redet, ist ganz allein seine Sache. Es ist nicht das Entscheidende für unser Leben, dass ich auf diese und jene Frage eine Antwort habe, sondern das Entscheidende, die entscheidende Sache für unser Leben ist doch, dass die Dinge, die Gott uns gesagt hat, dass wir die tun. Und vielleicht nicht so sehr um die Fragen immer drehen, die noch nicht klar sind. Und deswegen mal ganz bewusst die Frage an uns, haben wir das, was Gott uns schon klar gemacht hat in der Vergangenheit bis heute, haben wir das getan? Haben wir das konsequent umgesetzt? Welche Dinge sind vielleicht noch offen? Was möchte Gott jetzt im Moment von dir? Nicht irgendwann in der Zukunft, sondern jetzt in diesem Zeitpunkt deines Lebens. Auch wenn wir manchmal Entscheidungen nicht bis ins Letzte überblicken können in ihren Konsequenzen, das konnte Josef auch nicht. Wenn Gott sagt, fürchte dich nicht, dann zögere nicht, sondern mach dich auf. Und Gott sagt das auch uns zu. Da, wo er etwas von uns will und uns etwas klar macht, da gilt uns auch sein, fürchte dich nicht. Tu, was Gott von dir will. Und ich denke auch für unser Leben, das ist der Weg, auf dem Klarheit in unser Leben kommt. Und noch ein letzter Punkt, wenn man mal auf das Gesamtleben von Josef so schaut und sich das vergegenwärtigt. Was bei Josef, ich habe bei ihm immer den Eindruck, er ist irgendwie, bleibt so im Hintergrund. Gerade im Lukas-Evangelium, da wird immer wieder gesagt, Maria hat das gesagt, Maria hat das gemacht. Und Josef bleibt irgendwie, den sieht man immer nur so von außen, ah, der war auch dabei. Der drängt sich nicht in den Mittelpunkt, er spielt eher eine Nebenrolle. Auch als Vater Jesu spielt er ja ehrlich gesagt die zweite Geige. Ja, da gab es den Vater im Himmel. Wenn wir sagen, wer ist der Vater von Jesus Christus? Natürlich der Vater im Himmel. Aber er kam offenbar damit zurecht, er spielt eine Nebenrolle, aber er füllt diese Rolle, die Gott ihm gegeben hat, voll und ganz aus. Er hält keine Predigt, er vollbringt keine Wunder, er tut das, was seine Berufung von Gott her ist. Er ist Bauhandwerker und Vater. Im Grunde genommen, das war's. Er war Bauhandwerker und Vater. Alles, was er macht, hat eigentlich damit zu tun. Er arbeitet, er erledigt seinen Beruf, mit dem er auch seine Familie versorgt und ernährt. Er kümmert sich als Ehemann und Vater um seine Familie. Er schützt sie. Er denkt nach, was das Beste für sie ist. Ich denke, auch dadurch hat sein Leben eine Klarheit, weil er nicht versucht, die Rolle eines anderen zu spielen, sondern weil er das, was Gott ihm als Rolle gegeben hat, einfach ausfüllt. Und ich möchte euch das heute Morgen einfach auch so zusprechen. Du musst niemand anderes sein. Gott sieht dich so, wie du bist, dort, wo du bist. Und Gott braucht dich genau dort, wo er dich haben möchte. In dem ganz normalen und alltäglichen, wo er dich hinstellt. Wir denken so oft in großen Veranstaltungen, in bekannten Evangelisten und so weiter. Und ich glaube, wir vergessen heutzutage viel zu oft, Gott tut sein Werk zuerst einmal durch ganz normale Menschen, die in Treue und Hingabe und erfüllt von seiner Liebe ganz unspektakulär im Alltag das tun, was er ihnen vor die Füße legt. Dort, wo er sie hingestellt hat. Das sind die Menschen, die den Unterschied machen. Und genau da in dem ganz alltäglichen Ausfüllen unserer Rolle schreibt Gott auch seine Geschichte. Also ich finde das so faszinierend bei Josef, weil er einfach das tut, Bauhandwerker und Vater sein. Mit aller Konsequenz schreibt Gott seine Heilsgeschichte genau dadurch. Nicht durch eine Predigt von ihm, nicht durch ein Wunder, sondern durch seinen Beruf und sein Vatersein. Schreibt Gott Heilsgeschichte. Es ist interessant, bei allem, was Josef tut, als er Maria heiratet, als er mit der Familie nach Ägypten geht, als er zurückgeht nach Nazareth, steht im Matthäus-Evangelium ausdrücklich in allen drei Fällen, auf das erfüllt würde, was Gott durch die Propheten verheißen hat. Gott schreibt seine Geschichte durch die Jahrhunderte mit diesem einfachen Mann und seinem Gehorsam, der einfach Vater ist und seine Verantwortung wahrnimmt. Nur durch Josefs Bereitschaft, diesem Kind, das leibliche gar nicht sein Kind war, Vater zu sein, erfüllt sich auch die Verheißung, dass der versprochene Retter ein Nachkomme Davids ist. Das ist ja eine ganz große Sache, schon im Alten Testament. Ein Nachfahre Davids wird mal der versprochene Retter sein. Ja, so wie ich die Bibel verstehe, biologisch ist Jesus gar kein Nachkomme Davids. Er wird es rechtlich, es ist fast wie eine Adoption heutzutage, er wird es, weil Josef diesem Kind Vater wird, weil er Maria heiratet und dieses Kind annimmt. Dadurch ist dieses Kind rechtlich sein Sohn, ein Nachkomme Davids. Auch diese Verheißung erfüllt sich dadurch, dass Josef einfach das getan hat, was seine Rolle war. Jesus kann seine Berufung erfüllen, unser Retter zu werden, der Retter der ganzen Welt, das ganze Heilswerk. Darum geht es hier. Er kann es tun, weil er als kleines Kind selbst gerettet wird. Weil Josef dieser Warnung Gottes gehorcht und seine Familie schützt und nach Ägypten geht. Papst Johannes Paul II. Hat Josef mal den Beschützer des Erlösers genannt. Ich liebe diesen Titel. Der Beschützer des Erlösers, weil da wird für mich so ein bisschen deutlich, was für eine Stellenwert dieser so einfache und unscheinbare Mann hatte. Und vielleicht geht die Bedeutung Josefs noch viel weiter, als wir das bis ins Letzte verstehen können. Ich musste so in Vorbereitung denken, Josef war wohl der Erste, zu dem Jesus Abba gesagt hat, Papa, Abba, lieber Vater. Und ich musste so denken, was mag das auch für eine Rolle gespielt haben in der geistlichen Entwicklung von Jesus, als er war ja als Kind nicht allwissend, sondern er hat ja nach und nach auch gelernt und verstanden, wer er ist, was seine Berufung ist. Der Mensch Jesus hat an seinem Vater gelernt, was ein liebender und fürsorglicher Vater ist. Das ist alles Spekulation, was ich hier sage, da will ich keine Lehre bitte draus machen, aber ich musste so drüber nachdenken, wie weit mag diese Rolle von diesem Mann gegangen sein, in dieser ganz einfachen Aufgabe, die er wahrgenommen hat in seiner Familie. Was sehr klar ist, Gott benutzt die ganz normale alltägliche Arbeit Josefs, der einfach seine Rolle ausfüllt. Und ich denke, das ist die Frage auch an uns, an welchen Platz, in welche Rollen stellt Gott dich? In der Arbeit, dort wo du bist, in der Gemeinde vielleicht auch, vor allem auch heute, wenn es darum geht, auch in der Familie. Was das genau ist, die Rolle, ob Ministerin oder Hausmann, ist nicht das Entscheidende, sondern entscheidend ist, dass du das einfach tust, was an diesem Platz, wo Gott dich hinstellt, im Alltag zu tun ist. Dort, an diesem Platz, will Gott dich segnen und auch mit dir seine Geschichte schreiben. Und unterschätzen wir nicht, was das vielleicht sein kann. Amen.